Hirntod. Servus, grüezi und hallo zu, ihr habt es soeben bereits gehört, Hirntod. Movie Breaks brandneuem Podcast-Format rund um das Subgenre des Zombie-Films. Ich bin Ding Dong und an meiner Seite habe ich jemanden, dessen Credo da lautet: Zombie-Filme gehen immer. Die Rede ist von Thomas, Movie Breaks, Herz, Lunge, Leber und natürlich auch guter Seele. Hallo Thomas.
Ja, hallo.
Bevor es richtig losgeht und wir über unseren ersten Film sprechen, möchten wir ein klein wenig darüber quatschen, warum wir Zombie-Filme mögen, was uns an Zombies so fasziniert. Und außerdem sollten wir vielleicht auch noch kurz darüber sprechen, was Zombies denn überhaupt sind und wie ihre historische Entwicklung so ausschaut. In diesem Sinne, Thomas, verrate mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, was genau ein Zombie eigentlich ist, wie das mit den Zombies alles so begonnen hat und wie sich der Zombie als, in Anführungszeichen, Horrorgestalt so entwickelt hat.
Das mache ich sehr gerne. Ich habe mir quasi vorgenommen, für den Podcast, für das Podcast-Format ein bisschen Recherche zu betreiben. Wobei ich ja echt sagen muss, das habe ich vor ein paar Jahren ja alles schon mal aufgesaugt. Und ich habe mir sogar mal ein Zombie-Theoriebuch besorgt gehabt, weil, das können wir schon mal vorwegnehmen, das Genre des Zombies ist ja quasi ein Untergenre vom Horrorfilm. Und da steckt meistens viel, viel mehr hinter, und das wirst du ja am besten wissen, auch Ding Dong, als tatsächlich nur blanker Horror und Menschen werden gefressen und Gedärme und Gehirne. Sondern tatsächlich auch vielfach ja sowas wie Gesellschaftskritik, ne? Und da müssen wir tatsächlich auch ansetzen, wenn wir über Zombies an sich sprechen. Wenn man es um die klassische Definition des Zombies aber was sucht, da habe ich mal geguckt gehabt und Wikipedia hat mir geholfen. Mhm. Und ich nenne es jetzt einfach mal, ich lese jetzt einfach mal das blanke Zitat vor und dann kannst du ja ganz kurz nochmal was zu sagen, ob du das genauso siehst oder nicht. Die Definition ist aus dem Jahr 1958. Wir werden öfter tatsächlich über relativ frühe Sachen des letzten Jahrhunderts reden. Und zwar: Als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar verstorben und wieder zum Leben erweckt worden ist und ähnlich einem Untoten oder Wiedergänger als ein seiner Seele beraubtes, willenloses Wesen umherwandert. Genau, die Definition ist von Alfred Motreux, genau, wie gesagt, aus dem Jahr 1958. Was heißt du dazu?
Ja, das klingt so ein bisschen wie der klassische, in Anführungszeichen, Zombie, den man halt so aus dem Horrorkino der, ich sag mal, 1930er kennt, wo eben Zombies halt mit Haiti, mit Voodoo und diesem Zauberpulver in Verbindung gebracht werden, ne?
Richtig, genau. Ich glaube, heute würden wir Zombies wahrscheinlich ein bisschen anders definieren, so als ja wiederbelebtes Monster, welches nach Menschenfleisch klassischerweise irgendwie giert und aber trotzdem irgendwie Seele beraubt, willenlos. Das passt halt heute immer noch irgendwie für dich.
Ja, ich gebe dir recht, heutzutage, wir haben ja, das greifen wir schon wieder ein bisschen vorweg, aber es gab ja irgendwann mal so eine kleine Renaissance des Zombies, wo eben andere Charakteristika aufgetreten sind, wo es dann eben doch seelenlose Fressmaschinen waren, die eben Menschenfleisch konsumieren, einfach weil sie da Bock drauf haben.
Ja. Wonach schmeckt Menschenfleisch? Hühnchen, das wissen wir.
Und du weißt das vielleicht.
Das kennt man doch. Genau, ich mache mal eine kleine kulturelle Geschichte der Zombies. Ich versuch's zumindest.
Gerne.
Und damit ich nicht die ganze Zeit dann laber und ihr mir die ganze Zeit zuhören müsst, versuche ich dich immer mal wieder an Bord zu holen und zu fragen, ob du bestimmte Sachen dann auch kennst oder ob du irgendwas ergänzen möchtest. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Hab mir auf jeden Fall einen 2-Seiten-Handout gemacht.
Wow.
Also haltet euch fest. Hier gibt's jetzt erstmal einen kleinen Geschichtsexkurs von dem Thomas. Wenn wir über Zombies reden wollen, dann müssen wir auch über Afrika, Haiti und Voodoo sprechen. Du hast es gerade schon angedeutet. Und Zauberpulver, da habe ich gleich noch eine Anekdote dazu. Und aber man muss ein bisschen tiefer nochmal einsteigen, weil die Angst selbst vor Untoten, wobei Voodoo nochmal eine andere starke kulturelle Bedeutung hat, dazu gleich mehr, die Angst vor Toten selbst ist tatsächlich sehr, sehr alt innerhalb der Menschheitsgeschichte. Ne? Das heißt, wir reden also über die Angst vor Toten, beziehungsweise der Furcht, dass die Toten zurückkehren könnten und möglicherweise den Lebenden Leid antun. Und das ist tatsächlich schon relativ früh belegt in der Menschheitsgeschichte, dass es so was gab und auch tatsächlich immer wieder kulturell eingeflossen ist in den Totenkult. Und zwar seit der Frühgeschichte an verschiedenen Stellen. So wurden beispielsweise Leichen gefunden, ne, in alten Gräbern beispielsweise, die gefesselt worden sind oder die sogar mit Holzpfählen durchbohrt waren. Könnte man natürlich auch sagen, okay, das waren die ersten Vampire, die es vielleicht in Real gab. aber tatsächlich ist das belegt gefunden historisch. Und es gab natürlich auch einen Bestattungskult, das kennen wir halt auch alles, ne? Also das waren nicht nur hygienische Gründe, dass man halt irgendwie die Leichen bestattet hat, sondern es gab ja auch sowas wie Hügelgräber, die verschlossen worden sind mit großen Steinen beispielsweise. Und ich meine, ich sage ja immer wieder, Jesus beispielsweise war der erste belegte Zombie, aber keiner glaubt mir. So viel das für mich. und kleine Anekdote, das Durchbohren der Körper quasi nach dem Tod findet man heute noch in einzelnen Stellen in Sierra Leone. Also das ist tatsächlich auch immer noch, jetzt nicht exorbitant viel, aber tatsächlich gelebte Praxis immer noch.
Okay, interessant.
Dann machen wir mal den Ausflug nach Mitteleuropa, also das, was jetzt uns eher am nächsten ist. Und jetzt wird's wieder skurril, weil auch in Mitteleuropa gab es über die Jahrhunderte eine gewisse Angst, dass die Toten zurückkehren könnten. Und so gab es zum Beispiel bis ins 18. Jahrhundert diese klassische Totenwache. Das kennen wir ja heute auch, ne? So, aber es hat eine andere Bedeutung heutzutage. Die ursprüngliche Aufgabe der Totenwache war folgende. Die mussten aufpassen, ob ein Verstorbener am Totenbett wieder aufwacht. Und wenn das passiert ist, hatten sie nur eine einzige Aufgabe, nicht loszurennen und den Heilpraktiker oder den Arzt zu holen, sondern die Person dann zu erschlagen. Und das kam tatsächlich auch durchaus vor, weil ja die Methoden zur Feststellung des Todes ja wirklich nicht so gut vorhanden waren oder sehr akkurat waren. Das heißt, es kann vorgekommen sein, dass dann jemand wieder aufgewacht ist, der im Koma lag, und dann wurde er kurzerhand dann von der Totenwache erschlagen.
Na wunderbar.
Übrigens, das gibt es auch bei Friedhöfen lange Zeit hier in Mitteleuropa. Da waren immer Glocken befestigt mit einer Schnur runter in den Sarg.
Das kenne ich.
Genau, wenn dann nochmal jemand wach geworden ist, tatsächlich diese Glocke zu bimmeln. So von wegen, hey, ihr habt mich eingebuddelt, aber ich lebe noch. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es ist immer mal wieder passiert.
Ja, lebendig begraben, Edgar Allan Poe und so, ne?
Ja, richtig, genau.
Nee, aber man kennt das. Das kenne ich auch tatsächlich. Ja, das andere jetzt nicht so.
Ansonsten, der Totenkult an sich hat ja auch immer eine gewisse Faszination ausgeübt, ne? Also da kommt auch diese ganze Hintergrundthematik, warum das irgendwie über die Jahrhunderte jetzt so entstanden ist und warum wir heute vielleicht auch so Popkultur leer diese Zombies auch haben, ne? Man bedenke beispielsweise die Idee der Unsterblichkeit, beziehungsweise auch die Idee der Rückkehrmöglichkeit aus dem Totenreich, ne? Das haben wir ja zum Beispiel ganz, ganz groß im alten Ägypten gehabt, mit der Mumifizierung. Mhm. Mumien. Sind ja. Mumien, Zombies, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber was hat das jetzt mit Zombies zu tun? Der Begriff Zombie ist noch gar nicht so alt in der Menschheitsgeschichte. Und zwar leitet sich der Begriff von dem Wort, ich hoffe, ich spreche es jetzt halbwegs vernünftig aus, Nzumbe, aus dem Nordangola, von der Bantu-Sprache Kimbundu ab. Und er bezeichnet dort ursprünglich einen Totengeist, eine Bedeutung, die das im kreolisch gebräuchliche Wort Zombie, gesprochen Zombie, in Haiti immer noch besitzt. Und nach Haiti ist er über die Sklaven gekommen, ne, die Geschichte kennt ihr vielleicht, ne, Sklavenhandel, Plantagen wurden dorthin gebracht und durch die Einfuhr der Sklaven, das klingt so harmlos, boah, wurde natürlich dann
die Verschleppung auch, der Sklaven.
Die Verschleppung der Sklaven, wurden natürlich auch neoethnische Religionen mitgebracht. Und dazu zählte halt auch dieser Totengeist als Begrifflichkeit. In Haiti entwickelte sich indes der Begriff und die Kultur des Voodoo daraufhin. Ne? Daran glaubte man, oder glaubt man immer noch, dass eine in der Kunst des Voodoos kundige Person über Mittel und Wege verfügt, einen Menschen in einen willenlosen Zombie zu verwandeln. Das heißt, da haben wir das erste Mal von diesem Begriff, ne, der dann importiert worden ist nach Haiti, tatsächlich auch diese grundlegende Idee, wie wir es heute vielleicht auch vom Voodoo her kennen. Ne? Für die ethnologische Erforschung von Zombies hat als erster der französische Ethnologe Michel Leiris, ich kann es nicht aussprechen, gesorgt, weil nach seiner Definition, ich bin wirklich schlecht im Namen, das sage ich jetzt schon mal, nach seiner Definition von 1929 sind Zombies nämlich Individuen, die man künstlich in einem Scheintodzustand versetzt, beerdigt, dann wieder ausgräbt und geweckt hat und die infolgedessen folgsam wie Lasttiere sind, ne? Weil man ja gutgläubig annehmen muss, dass sie tot sind. Also da geht es tatsächlich dann schon vielfach um den Begriff auch Sklaverei. Das kommt gleich nochmal. Und bei dem Voodoo-Begriff selber, ne, da hast du schon gesagt, mit dem Zauberpulver, hatte man lange Zeit ja immer den Verdacht, dass es ja irgendwie, naja, so eine Zauberei auch ist. Aber tatsächlich hat man das über die Jahrzehnte, gerade in den 80ern, nochmal genauer untersucht und tatsächlich ein sogenanntes Zombie-Gift gefunden innerhalb des Voodoo, innerhalb der Voodoo-Kultur. Ob das jetzt wirklich so praktiziert worden ist oder nicht, das ist immer noch an vielen Stellen auch durchaus umstritten. Und darunter war bei den Zombie-Gift das hochtoxische Tetrotoxin, was dann da irgendwie in Verbindung gebracht wird und in Verbindung auch mit Juckpulver. Und die Idee dahinter ist, wenn das mit Juckpulver aufgetragen wird auf die Haut, dann fängst du an, dich zu kratzen. Und dann kommt das Gift quasi in deinem Blutkreislauf, in deinem Körper, wird dann verursacht dann krankheitsähnliche Symptome und daran stirbt das Opfer scheinbar. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
Ich weiß jetzt nicht, worauf du genau anspielst, wenn du fragst, ob ich das kenne. Du willst ja bestimmt auf irgendwas hinaus.
Ja, ja, ich will auf was hinaus, genau. Ich erkläre es dir auch. Weil das Juckpulver und das Kratzen, wenn du ja in bestimmten Zombie-Filmen oder auch manchmal Zombie-Serien, wie bei The Walking Dead, weiß ich es gerade gar nicht, wenn du da ja gekratzt wirst von Zombies und natürlich klassischerweise der Biss, dann verwandelst du dich ja. Und da kommt das ursprünglich auch her.
Ah, okay.
So, im Kern ging es aber natürlich, das habe ich gerade schon angedeutet, um die Sklaverei und spiegelte auch Ängste vor sozialer Kontrolle und Verlust der persönlichen Autonomie wider. Und wir kommen gleich noch auf bestimmte Filme, wo das tatsächlich mit dem Voodoo-Kult und der Sklaverei auch immer wieder eingebettet worden ist, bevor wir den klassischen Zombie, der Kannibalismus verfolgt, bekommen haben. Die unheimliche Figur sowie ihr Name Zombie zogen dann quasi in der Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten ein. Und zwar war Haiti ja besetzt von der US-amerikanischen Regierung und zwar von 1915 bis 1934. Und in der Zeit sind dann von den Besatzungstruppen und auch andere Menschen, die in der Zeit dann da waren aus der USA, immer war wieder in Kontakt auch gekommen mit dem Voodoo-Kult. Die haben das mitgenommen und dann ist es dort vor Ort auch so ein bisschen verarbeitet worden in die Literatur. Und ich habe mal zwei Sachen mitgebracht. Das ist einmal das Buch The Magic Island von Seabrook. Da findet das quasi dann auch das erste Mal Anwendung. Ich glaube 1920 dürfte es sein. Und bei H.P. Lovecraft im Jahr 1922 hat er eine Kurzgeschichte geschrieben, und zwar Wiedererwecker. Und da wird auch das erste Mal dann der Begriff Voodoo bzw. Zombie in dem Sinne aufgenommen, dass es um willenlose, kannibalistische Zombies geht. Also da haben wir das erste Mal auch wirklich als Begrifflichkeit und so wie wir es heute auch kennen würden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann der Zombie in dem Film? Und ich glaube, du wirst jetzt überrascht sein, weil die Deutschen sind schuld.
Die Deutschen? Das sind immer wir, ne?
Es hätte ich tatsächlich auch lange Zeit immer nicht erwartet, aber es ist jetzt nicht so rein klassisch, wie wir es heute kennen von den Zombie-Filmen. Aber diese kulturelle Bedeutung und dieser Voodoo-Kult mit seinen Dingen, die dahinter stecken, quasi, dass ein Schamane existiert, der die Möglichkeit hat, Menschen in willenlose Zombies oder Sklaven zu verwandeln. Das tatsächlich wird relativ früh in der deutschen Kinogeschichte aufgenommen. Und zwar schon 1920.
Ach ja, natürlich, natürlich.
Von Regisseur.
Das Kabinett.
Genau, ja, sag's laut.
Das Kabinett des Dr. Caligari mit dem Sambulen hieß er, ne? Also dieser Eingeschlafene, der nicht mehr aufwacht so und dann kontrolliert wird. Ja, natürlich, hätte ich drauf kommen sollen.
Na?
Müssen.
Der dann nachts quasi umherwandert und Morde begeht, ne? Als willenloses Wesen. So. Das ist tatsächlich so in einer klassischen Form das erste Mal, wo wir es auch filmisch dann präsentiert bekommen. Und tatsächlich dann auch eher überraschend, aber die Verbindung wird dann ein bisschen offensichtlich, wenn man es erklärt. Und zwar 1927, Regisseur Fritz Lang mit Metropolis. Weil auch da gibt es quasi einen größenwahnsinnigen Wissenschaftler, der einen künstlichen Menschen erschafft und dadurch versucht, ein versklaves Menschenherz zu manipulieren und durch Arbeit und Maschinen zu unterdrücken. Man kann das quasi transportieren, weil hier geht es ja in klassischer Form um einen Roboter, ist ja eher das Science-Fiction-Genre. Vielleicht besprechen wir den auch irgendwann mal in Watch the Skies, hier ein bisschen Werbung für unseren anderen Podcast. Aber dieser Roboter in Menschenhülle wird nach dem Abbild eines toten Menschen kreiert. Das heißt, ne, diese klassische Idee, auch wieder des verrückten Wissenschaftlers, der jemanden zum Leben erweckt, ne, und der dann unterdrückt, das ist da alles irgendwie in seiner Blaupause drin, ohne dass wir es heute so ganz klar erkennen würden. Aber jetzt wird's konkreter. Weil den ersten Zombie in einem Film, den wir haben und der quasi auch diese gewisse Klischeehaftigkeit, würde ich sagen, von dem Voodoo-Kult geprägt hat, ist der Film White Zombie aus dem Jahr 1932 von Regisseur Victor Halperin. Hast du den schon mal gesehen?
Ich muss gestehen, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe es mir immer vorgenommen, aber ich kam irgendwie nicht dazu. Ich weiß aber, Bela Lugosi spielt mit, ist auf Haiti angesiedelt. Es gibt ja, es ist genau. So einer dieser Filme. Ich hatte auch mal mit Kühne einen Podcast bei den diese Movie Virgins, wo wir über Godzilla gesprochen haben, und White Zombie ist auch irgendwie so ein Film für mich. Auch wenn ich den nicht gesehen habe, weiß ich ganz grob, worum es geht.
Also hier nochmal eine klare Empfehlung, den unbedingt mal zu gucken, gerade wenn man sich so ein bisschen geschichtlich dafür interessiert, wo der Zombie klassischerweise auch herkommt in der Filmgeschichte. Und die Story ist tatsächlich, es geht um einen Freund, der eingeladen wird, also die beiden als Paar eingeladen werden von einem Freund auf einer Insel. Und dieser Freund, der die einlädt, der hat aber Interesse an der Verlobten. Und der will die dann mit Hilfe von dem Technik der Voodoo-Zauberei, ne, da ist ein Mühlenbesitzer, der macht das, der hat dann auch Sklaven in dieser Mühle, und der soll dann quasi die Verlobte für diesen Freund in einen willenlosen, ja, Liebessklavin verwandeln. Mhm. Und das ist auch tatsächlich klassischerweise so als 30er-Jahre-Horrorfilm inszeniert auch. Ne? Also da haben wir das erste Mal diese Begrifflichkeit Voodoo im Film und wo die Reise dann auch mit den Zombies schlussendlich dann hingeht. Weitere Beispiele, also in der Zeit beginnt das auch, dass wir immer wieder diese Voodoo-Thematik auch haben innerhalb dieses Genres, sind zum Beispiel Herr der Zombies, Insel der lebenden Toten aus dem Jahr 41, Ich folgte einem Zombie aus 43 und später dann in den 50ern unter anderem Voodoo Island aus dem Jahr 1957, wo wir das immer wieder in verschiedenen Arten sich wiederholen haben.
Ja, siehst du mal, I Walked with a Zombie, den habe ich gesehen.
Ah, ja.
Der ist auch ganz gut. Der ist ja auch wieder auf Haiti angesiedelt und ist diese klassische Thematik. Ne? Wir haben ja auch noch im Grunde, wenn wir von den 50er sind, haben wir auch noch von Ed Wood, dem großen Visionär, Plan 9 from Outer Space.
Richtig.
Ein Film, der als so einer der schlechtesten aller Zeiten gilt. Ist natürlich kompletter Blödsinn. Es gibt viel, viel schlimmere Filme. Aber da haben wir auch Außerirdische, die in die Körper von Verstorbenen schlüpfen und dann eben mit uns kommunizieren wollen.
Richtig. Und das ist eine kleine Besonderheit des Genres, weil wir haben ja in den 50er Jahren diesen ganz, ganz starken Science-Fiction-Fokus. Ne? Also wir hatten das auch in Watch the Sky schon mal öfter besprochen gehabt. Wir haben die Angst des Unbekannten aus dem Weltraum. Wir haben die Angst vor der Sowjetunion beispielsweise. Was schießen die da hoch? Was kommt zurück? Ne? Wir haben natürlich die Angst vor atomarer Vernichtung und wissenschaftlichem Fortschritt. Und deswegen hielten dann diese Zombies oder dieser Voodoo-Kult, auch klischeehaft so ein bisschen, auch Einzug in das Science-Fiction-Genre. Und Plan 9 aus dem Weltall, oder Plan 9 von Outer Space, hast du gerade schon angesprochen von Ed Wood. Und ein klassischer Vertreter wäre auch Invisible Invaders, auch aus dem Jahr 59.
Den kenne ich gar nicht.
Und es gibt sogar noch eine Serie, da wird das auch thematisiert, aus dem Jahr 52, also auch recht früh aus den 50ern, und zwar Zombies of the Stratosphere. Da geht es darum, dass die Marsianer auf die Erde kommen und quasi alle mit einer Haarbombe auslöschen wollen und auch Menschen versklaven als so willenlose Wesen.
Okay.
Was das Genre dann geändert hat, beziehungsweise auch einen gewissen sehr, sehr jungen George A. Romero auf eine gewisse Fährte gebracht hat, war dann ein anderer Film, und zwar The Last Man on Earth. Der Film mit Vincent Price, Hast du den schon mal gesehen?
Ja, natürlich. Wobei ich gar nicht weiß, ich dachte, es wäre das Buch von Richard Matheson, was die Inspiration gab und weniger der Film. Aber ich kann falsch liegen.
Ob das jetzt nur das Buch ist oder tatsächlich auch beides, das weiß ich nicht. Ich hatte nur gelesen gehabt, dass gerade stilistisch der Romero nochmal den Film auch als Vorlage genutzt hatte. Also, ne,
wie das mit so Sicherheit, ne? Also du hast ihn ja wahrscheinlich auch gesehen, oder?
Genau, ja, ja. Ich glaube, ich habe sogar die Kritik geschrieben.
Ah, siehst du mal. Ja, ne, das sind natürlich, die Parallelen sind klar erkennbar. Ne? Das ist gar keine Frage.
Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, weil in Last Man on Earth haben wir ja nicht klassischerweise Zombies, sondern das sind ja eher so vampirartige Gestalten.
Richtig.
Und wir hatten natürlich auch schon viel, viel Vampirfilme in der Zeit. Und jetzt tatsächlich eine spannende Frage. Was ist denn eigentlich mit Mumien und Vampiren? Sind das auch Zombies oder sind das nicht Zombies? Und ich habe mir die Frage auch gestellt gehabt, du wolltest die Frage mir eigentlich stellen, jetzt habe ich es schon weggenommen. Und aus der Erzählung, was ich jetzt gerade so quasi so einen kleinen geschichtlichen Ablauf gemacht habe, sind ja Mumien wirklich klassischerweise definitiv Zombies. Ne? Bei Vampiren allerdings, wenn man halt immer davon ausgeht, und wir haben ja die Definition auch gehabt mit diesen willenlosen Sklaven, das sehe ich bei Vampiren allerdings nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich würde dir da durchaus recht geben. Ich meine, letzten Endes muss man natürlich immer schauen, ich meine, Vampir ist nicht gleich Vampir und Mumie ist nicht gleich Mumie. Ne? Wir haben ja immer geschichtlich, filmgeschichtlich haben wir immer verschiedene Darstellungen. Es gibt auch durchaus Filme, bei denen Vampire zombieartig dargestellt werden, die einen Fresstrieb, sage ich jetzt einfach mal, frönen und dem nachgehen und eben nicht wie bei Tanz der Vampire schön auf ihr Äußeres achten. Aber ich würde dir durchaus zustimmen, dass ich auch persönlich sagen würde, Mumien kann man eher als Zombies ansehen. Die sind halt noch schön einbalsamiert und haben lustige Klopapierverkleidung. Aber ja, würde ich dir durchaus auch so eher recht geben. Ja, ich weiß aber nicht, ob wir ketzerisch sind oder nicht.
Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Wir lieben Diskussionen. Aber jetzt sind wir ja schon an dem Punkt, also Last Man on Earth 1964 und dann musste man nur noch 4 Jahre warten und dann kam nämlich ein Film, der tatsächlich für alles verändert hat und unsere Definition, wie wir heute Zombie-Filme verstehen, tatsächlich nachhaltig geprägt hat und das war einfach Night of the Living Dead, die Nacht der lebenden Toten. Genau, das wäre tatsächlich mein kleiner Abriss zum Thema Voodoo, Zombies und wie der Zombie zum Film kam.
Okay, das ist ja ein richtiger Wissenspodcast hier. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Da hast du dir ja ordentlich Mühe gemacht, so viel Fakten rauszusuchen. Jetzt haben wir natürlich ganz viel darüber gesprochen, was so Zombies filmgeschichtlich sind und wie sie definiert werden. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, Thomas, was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Zombies? Und weißt du vielleicht auch noch, was dein allererster Zombiefilm war?
Ich habe im Vorfeld bei der Frage echt drüber nachdenken müssen. Irgendwann in den 90ern auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also ich wusste immer, dass es irgendwie Zombies gibt, schon relativ früh. Aber ich glaube, so klassischerweise weiß man ja nicht. Man kennt es vielleicht so aus so bestimmten Comics. Also was heißt Comics, aber so dieses typische Wochenend-Cartoon. Fernsehgedöns, was so gelaufen ist. Da kamen ja durchaus immer mal wieder auch so Zombie-Formen vor, die natürlich harmloser Natur waren, aber man wusste irgendwie, sowas gibt es. Ich glaube tatsächlich das erste Mal richtig in einem Film und den durfte ich bestimmt in dem Alter noch gar nicht gucken und ich weiß auch gar nicht, wie alt ich war, bestimmt erst, weiß ich nicht, 12, 13, war A Chinese Ghost Story. Eher ein ungewöhnlicher Pick jetzt, aber aus dem Jahr 1987 vor Zhu Yongqing. Und in dem Film gibt es auch klassische Zombies aus der chinesischen Kultur, ne? Also die auch so richtig verschrumpelt sind und tatsächlich, wo du auch weißt, die sind untot. Und der Film hat natürlich auch einen FSK 18. Übrigens ein großartiger Film, den ich heute immer noch sehr, sehr gerne gucke. Und das war tatsächlich mein erster Film, wo ich wirklich so Zombies gesehen habe, die nicht für Kinder geeignet sind.
Mhm, spannend. Also bei mir, ich habe auch überlegen müssen und ich würde tatsächlich behaupten, bevor ich einen Film gesehen habe, habe ich das als Bilder wahrgenommen. Und zwar weiß ich noch, wir waren irgendwann da, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war. vierte Klasse, dritte Klasse, so irgendwas um den Dreh. Und da waren wir irgendwie in der Schweiz oder in Österreich. Und war ich so ein Elektronik, es war so ein Einkaufszentrum und war ein Elektronikladen. Und da gab es ein Videospiel. Und das hieß Resident Evil. Weiß ich mittlerweile. Damals wusste ich das nicht, aber anhand des Covers konnte ich mich halt erinnern. Und ich weiß noch, wie mich das damals fasziniert hat, diese Bilder auf der Vorderseite und auf der Rückseite zu sehen. Und was ich ebenfalls irgendwann in dem Dreh gesehen hatte, war bei einem Kumpel, der hatte eine Super Nintendo und der hatte das Spiel Zombies Ate My Neighbors, falls du das kennst.
Ja, das kenne ich, ja.
Und ich habe das nicht gespielt, nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber ich weiß, dass da irgendwie, das war der Startbildschirm oder eine Demo oder irgendwas, was da lief. Also ich habe schon diese Bilder gesehen und auch da war so eine Faszination, ohne dass ich genau wusste, dass das jetzt Zombies sind. Bei Resident Evil, ich wusste das ja auch nicht. Aber irgendwann war es dann soweit, ich müsste, ich weiß nicht, 12 oder 13 gewesen sein, da bekam ich Resident Evil 2 in die Finger.
Ja.
Das Videospiel, ein großartiges Videospiel, ein fantastisches Videospiel mit einer richtig schönen, düsteren, dichten Atmosphäre, mit zur damaligen Zeit einem hohen Blutgehalt und eine interessante Story. Und dieses Spiel hat mich unglaublich gecatcht. Und ab dem Zeitpunkt war ich komplett Feuer und Flamme für Zombies. Und mein erster Film müsste, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, es war entweder Resident Evil von Paul W.S. Anderson oder von George A. Romero, Dawn of the Dead, allerdings in einer extrem geschnittenen FSK 16-Fassung von dem Label X-Rated. Einer von beiden war's. Aber ich weiß, dass ich selbst diese zusammengeschnittene Fassung von Dawn of the Dead unglaublich faszinierend fand, einfach aufgrund dieser Atmosphäre, die dieser Film hatte. Das waren bei mir meine Anfänge.
Aber gut, dass du Games nochmal ansprichst, weil da ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen. 1997 oder 96, 97 habe ich das Spiel Terranigma für den Super Nintendo gekauft. Und da gibt es ein kleines Level in so einer Stadt, da gibt es nur Zombies. Der ist mir gerade eingefallen. Also, ne, also ich glaube, aus verschiedenen Bereichen, Fernsehen, Spiele, hat man einfach irgendwie Zombies schon kennengelernt, genau.
Ja, ich glaub, wir haben wahrscheinlich auch irgendwann mal das Thriller-Video von Michael Jackson gesehen.
Ja, definitiv.
Da bin ich mir sicher.
Ja, also Zombies waren immer irgendwo präsent, so, genau.
Genau. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was es ist, was dich so an Zombies reizt oder womöglich fasziniert. Und ob du vielleicht innerhalb des Zombie-Films sowas hast wie, ich sag mal, in Anführungszeichen, ein Lieblingsszenario.
Ja.
Dann hau aus.
Dann fange ich einfach mal an, genau. Blut und Gedärme als erstes. Es tut mir leid, also zu einem Zombie-Film, also ja, es gibt auch Zombie-Filme, die sind eher harmloser und vielleicht auch witzig und gibt ja auch Komödien im Zombie-Bereich, das ist alles in Ordnung. Aber wenn es auf klassische Zombies geht, dann mag ich tatsächlich Blut und Gedärme und so horrorhafter und so schrecklicher es ist, umso geiler finde ich das Ganze. Ansonsten hat mich immer fasziniert an diesen ganzen Zombies ist dieser Punkt Zusammenbruch der Gesellschaft. Na, von jetzt auf gleich Anarchie, es werden wieder die Urinstinkte nach vorne getrieben, jegliche gesellschaftliche Konventionen fallen weg, es gibt diese ständige Angst, Überleben des Angepassten quasi, das ist immer das, was mich sehr, sehr fasziniert. Nicht, dass ich das jetzt möchte für unsere Gesellschaft so, aber ich fand das immer als Gedankenexperiment gut. Was ist jetzt, wenn jetzt plötzlich so eine Gefahr existiert, wenn die Toten wieder auferstehen, wenn alles zusammenbricht und wir alle in so einen Überlebenskampf treten? Was das Szenario betrifft, tatsächlich genau darauf aufbauend, dieses Chaos, dieses völlige Chaos, ne? Man nehme beispielsweise Dawn of the Dead oder Train to Busan, ne? Also wenn quasi diese Zombies dann auftauchen und alles einnehmen und dann wie bei The Walking Dead, dann eher die Frage, was ist denn eigentlich schlimmer, die Zombies oder der Mensch, ne? Weil der Mensch ist das Menschenwolf. Und das mag ich immer an diesem Genre. So, genau. Wie sieht's bei dir aus?
Bevor ich jetzt dein Echo wiedergebe, ja. Weil ich habe mehr oder weniger die gleichen Punkte, finde ich es interessant, dass du gesagt hast, so der klassische Zombie. Weil, so wie du sagst, ne, ich würde auch der klassische Zombie, würde ich mit Romero und 68 einsetzen. Aber im Grunde ist der klassische Zombie ja der von 32.
Stimmt, ja.
Ne? Klassischer Zombie ist für uns, und ich glaube für die meisten, ein Verstorbener, der das Fleisch der Lebenden konsumiert und vor sich hin fault. Ne? Ist schon interessant, was wir als klassisch definieren und was nicht. Okay, das Echo kommt. Bei mir ist das sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Ich finde diese Weltuntergangsstimmung bei Zombiefilmen sehr interessant. Ich mag dieses schnelle Um-sich-Greifen der Infektion, diesen Zusammenbruch der Gesellschaft. Und ich mag auch das, dass dieser Feind, der die Menschheit zugrunde bringt, im Grunde über keinerlei Intelligenz verfügt. Ja, es ist keine groß angelegte, ausgeklügelte Invasion, sondern es sind ganz tumbe Wesen, die einem niederen Trieb folgen und trotzdem schaffen sie es, die Menschheit an den Abgrund der Auslöschung zu bringen. Das finde ich sehr faszinierend und natürlich damit verbunden, dass der Mensch selbst im Angesicht der Ausrottung es in den Filmen meistens nicht schafft, zusammenzuarbeiten. Was ich ebenfalls immer sehr faszinierend finde, ist, wenn ich Orte sehe, die eigentlich belebt sein müssten, die aber plötzlich entweder komplett ausgestorben sind und sich nichts mehr dort bewegt oder die eben von Zombies überflutet sind und eben dadurch ganz anders aussehen, als wir es kennen. Ebenfalls interessant finde ich diesen Aspekt der Entmenschlichung. Weil Zombies sind zwar im Grunde menschliche Wesen, aber abgesehen von ihrem Erscheinungsbild haben sie nichts mehr Menschliches an sich. Und auch dieser Aspekt dessen, dass Familienmitglieder und Freunde plötzlich zu deinem Feind werden könnten, wenn sie durch einen Biss infiziert werden, ist halt auch irgendwie sehr beängstigend. Ne?
Das stimmt, ja.
Auch interessant oder faszinierend ist für mich dieser Gedanke von, wenn jetzt jemand stirbt in meinem Umfeld, sei es durch einen Biss oder je nachdem, welcher Film, einfach so und man kommt wieder. Es ist quasi so ein endloser Kampf. Ne? Also ich kann einen Zombie killen, aber sobald einer auf meiner Seite stirbt von den Menschen, habe ich einen neuen Gegner. Und zum Abschluss, das, was bei dir an Nummer 1 stand, ich mag es, wenn Zombies Blut vergießen dürfen. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn so ein Zombie anfängt, ein Stück Fleisch rauszureißen oder die Bauchdecke öffnet und die Därme rauszieht, ich finde, das hat was ganz, ganz perfides. Das hat irgendwie so eine seltsame, morbide Faszination. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, definitiv.
Aber ich glaube,
was ich nur noch mal einwerfen
will.
Ja. Was ich noch einwerfen wollte, das mit der unendlichen Welle quasi, ne, wenn einer von denen stirbt, ja, von deinen Freunden beispielsweise, der wird dann Zombie. Das fand ich immer interessant an diesem The Walking Dead Universum, weil da sind ja, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht, aber die Serie ist ja jetzt schon ein bisschen raus, da sind ja alle infiziert und sobald einer ja stirbt, auch eines natürlichen Todes, und das gibt's ja auch in anderen Filmen beispielsweise, dann kehren die ja auch zurück. Mhm. Das wollte ich noch einwerfen.
Stimmt. Okay, dann weiter im Text. Gibt es auch etwas, was du beim Zombiefilm nicht so magst? Irgendwelche Aspekte oder irgendwelche Abwandlungen, wo du sagst, ey, komm, bleib mir doch gestohlen.
Ja, ich liebe ja Zombiefilme und du hast schon richtig gesagt, Zombies gehen immer. Deswegen habe ich habe wirklich schon viele, viele, viele Zombiefilme gesehen, unterschiedlicher Couleur, ne? Von Musicals über Komödien, habe ich ja gesagt, ne? Alles irgendwie drin. Was ich aber tatsächlich nicht mag, und da wären wir wieder bei Romero leider, mit Land of the Dead unter anderem, intelligente Zombies. Ich finde, für mich stirbt dann ein Teil dieser Faszination, dieser Welle, dieses Anarchismus, dass du es nicht aufhalten kannst, dass die so nicht nachvollziehbar agieren, nicht logisch agieren, diese Wesen. Ne? Und bei intelligenten Zombies denke ich mir, oh, jetzt ist ein Zombie, jetzt nimmt er dann die Pistole in die Hand und schießt auf mich. Okay, ne? Deswegen Land of the Dead ist bei mir auch unten durch. Und was ich auch nicht mag, ist tatsächlich, wenn das Militär und die Polizei so richtig hardcore unfähig dargestellt wird. Das war auch mein größtes Problem mit dem Walking Dead Universum. Vielleicht nicht so ganz klassisch, aber bei Fear the Walking Dead ist es extrem, weil das ja so stark auch gezeigt wird und du dann diese Untergangsstimmung, gut, da gibt's auch noch einen Zeitsprung und dann ist alles schon vorbei. Und aber auch in anderen Bereichen, du hast immer irgendwie, die sind so unfähig und können nicht schießen oder fallen als erstes alle und sind alle tot. Und wie gesagt, bei The Walking Dead ist es halt wirklich extrem, wie schnell dieser Zusammenbruch des Militärs dort stattfindet. Ne? Mhm. Genau.
Ja, ich gebe dir recht, gerade mit deinem ersten Punkt, da bin ich voll bei dir. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Zombies vermenschlicht werden. Ja. Das klingt jetzt irgendwie doof, weil Zombies ja eigentlich mal Menschen waren zu Lebzeiten. Mhm. Aber es ist halt diese Entmenschlichung, die es für mich interessant macht. Und wenn diese Zombies auf einmal sprechen können oder denken können oder sich verlieben oder was auch immer, oder so wie du schon sagst, einfach Fähigkeiten kriegen, die wieder mehr an einen Menschen erinnern, dann bin ich da nicht so ein Fan davon. Und das hat ja Romero bereits bei Day of the Dead gemacht, 1985. Ich mag diesen Film total, aber auch da hat mich das, ich sag mal in Anführungszeichen, gestört, dass Bub, einer der Zombies, eben wieder Fähigkeiten hat, kognitive und motorische, die ich einem Zombie halt nicht zuschreiben würde und die ich da auch nicht sehen möchte. Was ich ebenfalls nicht mag, sind Zombie-Komödien.
Ah, ja.
Ich mag es einfach, wenn der Zombie-Film Bier ernst ist. Es gibt auch Zombie-Komödien, die gut sind. Es gibt auch welche, die ich mag. Trotzdem ziehe ich grundsätzlich einen guten, ernsten Horrorfilm der besten Zombie-Komödie vor.
Okay, dann wird meine Top 3, glaube ich, faszinierend für dich.
Ich ahne schon so ein bisschen, was bei dir drin sein könnte. Aber ich bin trotzdem gespannt.
Okay.
Und ich mag es nicht so gerne, wenn ein Zombie-Film auf engem Raum stattfindet. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich mag das. Wir haben ja gesagt, diese Weltuntergangsstimmung und alles geht vor die Hunde. Das mag ich bei einem Zombie-Film. Ich bin nicht so ein Fan davon, wenn das irgendwie in einem Haus oder so stattfindet, wie zum Beispiel bei Wreck. Es ist trotzdem ein ordentlicher Film, aber auch da denke ich mir, ey, geht doch raus in die Welt und zeigt ein bisschen, was da abgeht. Und ja, ich mag es beim Zombie-Film auch nicht ganz so gerne, wenn es kein Blutvergießen gibt.
Oh, da wäre ja Pontypool. Gut, da gibt es ja auch ein bisschen Blut, aber das spielt ja auch nur in einem Raum.
Pontypool nehme ich da so ein bisschen raus, weil der ja doch einen ganz anderen Weg geht. Ja? Ich will auch nicht sagen, dass die Filme dann per se uninteressant sind, aber wenn man mich rundum glücklich machen möchte, dann gehört einfach auch so Fressszenen dazu.
Ich weiß ja, was bei dir auf der 1 ist von deinen Top 3. Also ich kann das auch nachvollziehen. Das ist schon.
Das weißt du ja nur, weil wir vorher drüber geredet
was?
Haben. Was? Sonst wäre das vielleicht eine Überraschung. Okay, bevor wir jetzt zu unserer Top 3 der Zombie-Filme kommen, zunächst die Gretchenfrage. Schlurfende oder rennende Zombies? Was gefällt dir besser?
Ja, es kommt auf meine Konditionen an, würde ich sagen.
Kommt es nicht auf Ihre Konditionen an, ob Sie schlurfen oder rennen?
Nee, es kommt darauf an, wie weit ich weglaufen kann. Nee, klasse. Also ich mag total die klassischen, wirklich klassischen Zombies jetzt in dem Sinne, wie wir jetzt nach Voodoo-Zombies definiert haben. Und das sind ja eher die langsam schlurfenden Zombies. Und es gibt ja den Roman, wer früher stirbt, ist länger tot, hätte ich fast gesagt. Also hier dieses
Ist das der von Mel Brooks?
Ja, genau. Ne? Und
World War Z im Englischen, ne, heißt er ja.
World War Z, und das ist wirklich, also wenn ihr den noch nicht gelesen habt, lest den wirklich. Das ist wirklich richtig, richtig tolle Zombie-Literatur. Der Film mit Brad Pitt ist okay, aber greift tatsächlich nicht den Roman jetzt in dem Sinne auf. Und da gibt's auch diese schlurfenden Zombies, und das ist so perfekt umgesetzt. Und ich mag das. Die rennenden Zombies haben aber auch eine gewisse Faszination, wie beim Dawn of the Dead Remake oder 28 Days Later, wie wir es ja schon angesprochen haben, aber auch in anderen Filmen. Ich komme jetzt auf den französischen nicht. Fällt mir gerade nicht ein. Aber die haben auch was, sogar noch eine deutlich stärkere Bedrohungspräsenz. Also diese Gretchenfrage beantworte ich mit beides. Es muss halt ein guter Zombie-Film sein, dann ist mir egal, ob sie rennen oder schlurfen.
Ja, sieht bei mir genauso aus, auch wenn ich diese provokante Frage stellen musste. Für mich haben beide Typen eine gewisse Faszination. Der eine, weil man halt unglaublich schnell reagieren muss und kaum Zeit hat, um nachzudenken, weil du halt der Zombie rennt auf dich zu und du musst reagieren. Und du hast langsame Zombies, die total doof sind, die bewegen sich im Schneckentempo, aber auf einmal, wenn du nicht aufpasst, wenn du sie nicht ernst nimmst, umringen sie dich und dann reißen sie dich auseinander.
Genau, richtig. Ja. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, die Horde meinte ich aus Frankreich.
Ah, ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen aus Frankreich du meinst, aber ich kenne ein paar, oder zwei zumindest, aber ich kam auf beide Titel nicht. Oh Mann, aber ja, die Horde, ja. Okay, dann, Thomas, deine liebsten drei Zombie-Filme. Und ich weiß, dein erster wird natürlich 28 Days Later, oder?
Nein, ist er nicht. Ah. Er wird auf Platz 4 wird er, glaube ich, sein.
Ach komm, das sagst du doch nur, um dich bei mir einzuschmeicheln.
Ja, natürlich. Und wer weiß, wie 28 Years Later jetzt ist, dann, ne, den besprechen wir dann auch noch. Der startet ja bald im Kino. Aber meine Top 3 sieht wie folgendermaßen aus. Und das wirst du nicht mögen, glaube ich. Auf Platz 3 ist tatsächlich Shaun of the Dead. Ich liebe Shaun of the Dead. Der ist einfach großartig. Die Cornetto-Trilogie. Und es wirklich, ich mag den. Und ich, ne, das ist genau mein Humor tatsächlich. Dann auf Platz 2, ebenfalls Humor, es tut mir leid, The Return of the Living Dead.
Da wusste ich, dass er dabei ist.
Ja, genau, das wusstest du. Ich habe ihn ja letztes Jahr auch gerade erst wieder geguckt gehabt. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen spezieller von der Humorart her, und aber irgendwie von dieser Stimmung her, und wenn die Zombies dann noch mehr Rettungskräfte rufen beispielsweise, es wirkt ja an vielen Stellen eher wie so eine Parodie auf das Zombie-Genre, aber gleichermaßen auch irgendwie ein richtig klassischer Zombie-Film. Mhm. Top. Und auf Platz 1 ist, Trommelwirbel, Dawn of the Dead aus dem Jahr 1978.
Sehr gut.
Der ist in die Jahre gekommen, den muss man immer aus seiner Perspektive heraus sehen, wann er gedreht worden ist. Ne? Ansonsten hat man, glaube ich, schnell das Gefühl von wegen, oh Gott, was ist denn das für ein Film? Aber wie du schon vorhin sagtest, der hat so eine dichte Atmosphäre und er schafft auch nochmal viele, viele denkwürdige Momente, die lange in Erinnerung bleiben, und allein diese Konsumkritik, dieser ganze Film am Ende mit der Mall auch ausspricht und mit den Zombies, die in dieser Mall ja hoch und runter fahren, die Rolltreppen beispielsweise. Es ist wirklich ein hervorragender Film. Das Remake ist anders, ist schneller, ist brutaler, brachialer, aber na, der Dawn of the Dead 78, top.
Okay, sehr interessant. Bei deiner 1 stimme ich dir zu. Bei den anderen 2, naja. Es sind aber keine schlechten Filme, auf gar keinen Fall. Ne? Also sie wären einfach nur nicht, oder sie sind nicht in meiner Top 3, die ich jetzt einfach mal zu Besten gebe. Platz 3 fängt schon damit an, dass ich mich nicht entscheiden kann zwischen 2 Filmen. Ich schwanke zwischen Day of the Dead von 1958 und Voodoo-Schreckensinsel der Zombies von 1979 von Lucio Fulci. Ist wirklich super schwer für mich, deshalb, ich erlaube mir das einfach, dass ich die beide gleichzeitig auf Platz 3 lasse. Mhm. Ja, ich cheate. Dann, mein 2. Platz ist im Grunde kein Zombie-Film, denn es geht um Infizierte, 28 Days Later von Danny Boyle aus dem Jahr 2002. Und Platz 1, wie bei dir, Dawn of the Dead, selbstverständlich Romeros bester Zombie-Film und der für mich größte, beste, tollste Zombie-Film überhaupt. Der hat so viel mit drin, auch von dem, was wir jetzt alle schon besprochen hatten. Ne, dieser Aspekt.
Richtig, ja.
Von wegen, man nimmt sie nicht ernst und so weiter und so fort. Es ist alles mit drin, der Zusammenbruch der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ganz toller Film, bis dato unerreicht. Auch von dem Remake nicht. Das Remake mag ich zwar, aber es kommt nicht daran.
Ja, genau.
Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen über Zombies allgemein gequatscht. Wir haben ein bisschen darüber gequatscht, was uns an Zombies interessiert und fasziniert und wie wir dazu stehen. Jetzt würde ich einfach noch euch da draußen den Schlachtplan für die kommenden Folgen darlegen. Und zwar Punkt 1. Wir werden versuchen, bei so Pi mal Daumen 45 Minuten die Folgen zu halten. Ob uns das immer gelingt, weiß ich nicht. Gerade wenn wir mal vielleicht ein Double Feature haben mit einem Remake und einem Originalfilm. Aber wir versuchen es und wir werden versuchen, mindestens eine Folge pro Monat zu veröffentlichen. Punkt 2. Wir haben uns vorgenommen, sporadisch mal Gäste einzuladen, die dann einen Zombie-Film ihrer Wahl mitbringen. Punkt 3. Und jetzt wird's kontrovers. Wir werden mit Sicherheit auch mal Filme oder womöglich sogar Serien mit reinnehmen, die nicht unbedingt oder tatsächlich überhaupt gar nichts mit Zombies zu tun haben, die aber trotzdem auf die eine oder andere Art in dieses Format passen. Sprich sowas wie Pandemiefilme oder Vampire, die sich zombieartig gebaren. Da hatten wir ganz am Anfang schon The Last Man on Earth mit Vincent Price. Sowas wird definitiv auch vorkommen. Und Punkt 4, wir werden spoilern. Erstens, weil es so deutlich einfacher ist, detaillierter auf die jeweiligen Filme einzugehen, weil man eben nicht ständig um bestimmte Szenen oder Handlungsentwicklungen herumtänzeln muss. Und zweitens, weil es mit Sicherheit genug von euch da draußen gibt, die die Filme bereits kennen und den Podcast weniger zwecks der, ich sag mal, Wissensvermittlung von Filmtipps anhören, sondern einfach, weil, naja, manchmal hört man ja Podcasts über Filme, die man kennt und hört gerne das Gequatsche an. Das mache ich ja auch so. Was wir aber machen werden, ist, wir werden immer einen spoilerfreien Teil haben und wir werden auch immer eine Spoilerwarnung raushauen. Ich sag mal, grob werden wir wahrscheinlich das erste Drittel besprechen, dann kommt die Spoilerwarnung und ja, ich sag mal, inhaltlich halt das weit wiedergeben, wie es so auf dem Cover von der Blu-ray stehen würde. Ne? Thomas, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, habe ich nicht. Klingt nach einem tollen Plan. Und ich wollte noch ergänzen, ich habe total Bock drauf. Ich freue mich voll.
Dann ergänze ich, dass ich auch Bock drauf habe.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Ja, ich glaube auch. So, wir haben jetzt schon geschafft, die 45 Minuten zu knacken, ohne dass wir überhaupt über einen Film gesprochen haben.
An dieser Stelle ein kurzer Einwurf. Und zwar werdet ihr merken, dass der Übergang gleich nicht so richtig funktioniert. Das liegt daran, dass wir ursprünglich geplant hatten, den Podcast in zwei Teile zu splitten und wir dementsprechend nach dem ersten Teil eine Verabschiedung und vor dem zweiten Teil eine Begrüßung eingesprochen hatten. Diese beiden Elemente habe ich jetzt rausgenommen, weil wir uns eben doch dafür entschieden haben, den Podcast kombiniert zu veröffentlichen. Und da fehlt halt jetzt einfach ein Zwischenstück und aus diesem Grund dieser kurze Einsprecher, damit ihr versteht, was da los ist.
Wir sprechen heute über einen Film, der als so etwas wie die Geburtsstunde des modernen Zombies bezeichnet werden kann. Die Rede ist von Night of the Living Dead oder wie er hierzulande heißt, Die Nacht der lebenden Toten. Ein von George A. Romero inszeniertes Werk aus dem Jahr 1968, das davon erzählt, wie sich eine kleine, bunt zusammengewürfelte Gruppe während einer um sich greifenden Zombie-Epidemie in einem abgelegenen Farmhaus verschanzt und dort um ihr Überleben kämpft. Thomas, verrate mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, wann du den Film das erste Mal gesehen hast und wie du überhaupt von ihm erfahren hast.
Ja, da musste ich auch erstmal ein bisschen in mich gehen und nachdenken. Ich habe auf jeden Fall die Box hier im Schrank stehen auf DVD und da ist er mit drin, weil ich irgendwann Anfang der 2000er habe ich quasi mir Night of the Living Dead, Dawn of the Dead und Day of the Dead, ich würde jetzt sagen, das sind die drei wichtigsten von Romero, zu Land of the Dead habe ich was in Episode 1 gesagt oder beziehungsweise im ersten Teil jetzt. Ist nicht so meins. Und Diary of the Dead ist auch ein bisschen spezieller. So. Genau. Und ach ja, stimmt, es gab noch Survival of the Dead, fällt mir gerade. Egal. Den kann man durchaus vergessen. Genau, und weil ich wusste, dass diese Filme existieren. Ich habe sie bestimmt an verschiedenen Stellen auch irgendwie mal gesehen oder zumindest mal reingeseppt oder sowas, aber tatsächlich nie bewusst mir wirklich vorgenommen. Und Anfang der 2000er habe ich tatsächlich mir nochmal wirklich so Filmgeschichte vorgenommen und viele Klassiker aufbereitet oder aufgearbeitet, die ich noch nicht kannte. Das betrifft vor allen Dingen das Science-Fiction-Genre, ne? Hier nochmal Werbung für den Watch the Skies Podcast, weil das auch eines meiner Lieblingsgenres ist. Und tatsächlich im Horrorbereich, weil ich gucke gar nicht so gerne Horrorfilme. Das habe ich wahrscheinlich noch nie erwähnt, ne? Aber die meisten Horrorfilme mag ich tatsächlich nicht oder sind für mich nur okay, weil sie oftmals relativ dröge sind oder Logikprobleme haben oder auch einfach oftmals langweilig. Also es gibt für mich wirklich nur wenig richtig, richtig gute Horrorfilme. Und das Zombie-Genre ist bei mir aber eine Ausnahme, weil da habe ich echt Spaß dran. Dann mache ich das rein, ich habe Zombies, ich bin glücklich. Und deswegen musste ich dann unbedingt jetzt mal dann die Romero-Filme dann auch nachholen und hatte mir diese Box geholt und habe in dem Zuge tatsächlich dann das erste Mal auch Anfang der 2000er bewusst Night of the Living Dead damals mir angesehen und dann auch verstanden, was er für eine Imposanz in dem Genre auch darstellt, beziehungsweise wie wegweisend er ist. Und, ne, und ich habe ihn jetzt gerade erst da wieder nochmal gerewatcht, jetzt im Zuge für den Podcast. Und auch da an verschiedenen Stellen habe ich mir gedacht so, alter krass, der Film ist bald 60 Jahre alt und er funktioniert an vielen Stellen immer noch so, so gut. Natürlich kann man ihn belächeln, ne, aus dem er einfach normal ist. Verschiedene Stellen sind da halt auch mittlerweile ein bisschen altbacken. Und trotzdem ist er einfach einer der wichtigsten Filme innerhalb des Genres. Aber genau, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber tatsächlich Anfang der 2000er bewusst, DVD liegt immer noch hier. Genau.
Ja, ich musste auch überlegen. Ich schätze mal, ich war so 14, 15. Ich weiß aber witzigerweise noch, wo ich ihn gekauft habe. Nämlich war im Urlaub an der Nordsee. Und da habe ich ihn in den Supermarkt mitgenommen. Und das Witzige bei dieser DVD war, da war ein Druckfehler drauf. Und da stand, also der Film ist ja von 1968 und da stand drauf, er sei von 1668.
Geil, so ein Druckfehler kann auch manchmal richtig viel wert sein. Ich hoffe, die hast du noch.
Nee. Es war mit Sicherheit auch nicht nur meine Ausgabe, sondern jede einzelne. Gehe ich mal ganz, ganz stark davon aus. Nee, habe ich ausgetauscht schon lange. Ich habe mittlerweile natürlich die Blu-ray. Das wär's bei mir. Dann wäre jetzt Zeit für Wissenspingpong. Das läuft jetzt so ab, dass Thomas und ich uns gegenseitig mit Fakten, Gerüchten und gefährlichem Halbwissen bombardieren und dann schauen, ob wir den anderen mit bestimmten Infos vielleicht überraschen können. Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich fange gerne an, weil ich habe was Lustiges.
Okay, dann fangen wir mit was Lustigem an.
Genau, es gibt eine Stelle in dem Film, da brennt so ein Truck aus und da sitzen leider noch Menschen drin und es gibt quasi so ein Barbecue für die Zombies und dann gibt es verschiedene Einstellungen, wo die Zombies dann genüsslich an dem Knochen und dem Fleisch nagen. Und tatsächlich ist das ein Schinkenbraten, den sie mit zum Set gebracht haben, der mit Schokoladensoße überzogen ist. Also es war wohl recht köstlich, was die Schauspielerinnen und Schauspieler als Zombies da genüsslich verspeisen konnten.
Ja, kulinarisches Experiment. Okay, kannte ich. Den kannte ich. Aber ist dir bewusst, dass der Begriff Zombie in dem Film überhaupt nicht verwendet wird und dass auch Romero selbst am Set ausschließlich von Ghulen gesprochen hat?
Ah, nee, das wusste ich nicht. Ja, cool.
Da bist du dran.
Ja. Dann mache ich mal, ja, den am besten. Jetzt gehe ich zu den Zahlen. Ich mache es eher nüchtern.
Du bist der Zahlentyp, das wissen wir vom
Watchers Guys. Genau. Und zwar ist der Film einer der profitabelsten Independent-Filme, die jemals gemacht worden sind. Er kostete, jetzt mache ich gleich zwei Facts, einmal das Budget, 114.000 US-Dollar, hauptsächlich privat finanziert aus Romeros Umkreis und auch privat gedreht mit Familien und Freunden. Und gleichzeitig hat er ungefähr 30 Millionen damals eingespielt. Das wäre budgetbereinigt, beziehungsweise, ne, also bereinigt, inflationsbereinigt heute 257 Millionen umgerechnet. Das wäre 263-fache des Budgets.
Das ist brutal.
Ja.
Okay, dann mein Mini-Fakt. Wusstest du, dass The Night of the Living Dead seit 1980 im Filmbestand des Museum of Modern Art ist?
Ja, das hatte ich mal gelesen.
Ach, Manu.
Okay, dann überlege ich gerade, das ist ganz spannend. Der ursprüngliche Titel des Films sollte eigentlich Night of the Flesh Eaters heißen. Ich bin ja echt froh, dass es der nicht geworden ist, weil das klingt irgendwie furchtbar. Aber würden wir uns ja dran gewöhnen, also dann wäre es halt so wahrscheinlich. Aber es gab damals schon einen Film, der so hieß. Und nach bestimmten Drohungen, die ausgesprochen worden sind, musste tatsächlich dann das Produktionsstudio den Titel dann ändern, hat in dem Zuge aber vergessen, einen Urheberrechtshinweis drauf zu packen. Und daher ist der Film in den USA tatsächlich gemeinfrei und kann so genutzt werden.
Da möchte ich sogar was ergänzen, denn ich habe eine etwas andere Information diesbezüglich, denn ich habe zu dem Film The Flesh Eaters eine Kritik geschrieben und das ist genau der Film, vor der man Angst hatte, dass man denkt, Night of the Flesh Eaters sei die Fortsetzung.
Ah.
Und ich habe nichts bei meiner Recherche für die Kritik damals gefunden, dass es eine Drohung wäre, sondern dass einfach die Produzenten wussten, dass es diesen Film gibt und befürchtet hatten, dass es eben zur Verwechslung kommen könnte.
Ah, okay.
Weil der hieß ja auch, es gab ja auch mehrere Titel, der hieß ja, also es war ja auch mal House of Anubis, einer der Titel, mit dem gearbeitet wurde für Night of the Living Dead, ne, bis der finale Titel kam. Ja, und im Zuge dessen ist dieser Copyright-Hinweis entfernt worden. Und damals war das halt so, dass man sein eigenes Werk quasi aktiv beanspruchen musste und nicht einfach sagen konnte, ich habe das gemacht, das gehört jetzt mir.
Richtig, genau.
Sondern dieser fehlte. Dementsprechend ist der Film in Public Domain übergegangen, was bedeutet hat, A, finanzielle Einbußen, massive finanzielle Einbußen. Jeder hätte eine Fortsetzung drehen können, ohne Probleme. Und, das haben wir ja auch, es gibt ja zum Beispiel eine kolorierte Fassung des Films, die wurde auch einfach ohne Romeros Einwilligung angefertigt, weil kein Urheberrecht drauf. Krass, ne?
Ja, krass. Ja.
Okay, dann bin ich jetzt dran und ich habe nur noch eins. okay, das wusstest du aber bestimmt. Der Film ist im Oktober 1968 gestartet. Zu dem Zeitpunkt hat aber die Motion Picture Association of America, also die MPAA, noch gar nicht ihr Rating-System eingeführt. Und es gab also kein R-Rating, was bedeutet, der Film lief im Nachmittagsprogramm und Kinder konnten sich die Tickets kaufen.
Ne, das wusste ich nicht. Sehr gut. Ich hätte noch zwei Sachen.
Oh ja, mach.
Soweit ich weiß, gibt es von dem Film insgesamt 4 verschiedene Synchronfassungen für die deutsche Version.
Okay.
Da muss man sich also immer so ein bisschen mal durchklicken und gucken, welche Version tatsächlich drauf ist. Es gibt übrigens ja auch die nachbearbeitete Version, wo damals ja 15 Minuten rausgeschnitten worden sind und Nachdrehs für 15 Minuten stattfanden. Und das fand ich eher spannend, auch wieder Zahlen. Die im Film verwendete Musik, die ja wirklich so klassischerweise orchestrale Horrorfilmmusik aus der Zeit ja ist, oder aus der 50ern eher, kostete 1500 US-Dollar und stammte aus dem Archiv der Capitol Records HIQ Stock. Also, ne, wurde einfach nur eingekauft. Aber für relativ wenig Geld tatsächlich.
Ja, das hat Romero gern gemacht, ne? Das hat er ja bei Dawn of the Dead, hat er ja auch gemeinfreie Musik, soweit ich mich erinnern kann, genommen. Also in seiner Version, es gibt ja 2 Versionen im Grunde von Dawn of the Dead, einmal die von Dario Argento angefertigte Schnittfassung und die von Romero, beziehungsweise von Romero gibt es 2, es gibt einmal den Cut für die Filmfestspiele in Cannes und seine ursprüngliche Version, aber da hat er es ja auch schon gemacht, ne? Ja. Um Geld zu sparen, der gute Mann. Okay, du hast nichts mehr, ich habe mein Pulver auch schon verschossen, dann hoffen wir mal, dass ihr da draußen jetzt irgendwie was ein bisschen Neues vielleicht erfahren habt. Und wir haben jetzt ganz viel über den Film allgemein gesprochen. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Wie nimmst du Night of the Living Dead wahr? Und in diesem Zusammenhang würde ich jetzt gerne 3 Begriffe von dir hören, die du für dich mit diesem Film verbindest.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, kriege ich Begriffe irgendwie hin?
Du darfst ja immer gerne auch eine Erklärung geben.
Ja, ja.
Du musst
ja
nicht einfach nur hier bang, 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 fertig und gut ist, sondern du darfst gerne ausführen, was du damit meinst, wenn du es möchtest.
Genau, also ich habe auf jeden Fall wegweisend mit aufgenommen. Das hatte ich ja vorhin schon erklärt gehabt, weil der Film tatsächlich einfach für das Genre wegweisend ist. Ich glaube, da muss man auch gar nicht viel erklären. Ansonsten hätte ich tatsächlich 3 Begriffe, die ich mir einfach jetzt zusammenklammern würde. Es tut mir leid.
Und oh zwar, Mann, ey, kriegt der Mann eine Aufgabe, ne? Und dann
ja, krieg ich nicht hin. Ja. Und zwar Rassismus, Sexismus, Militarismus. Da kommen wir nachher dann zu. Das muss ich jetzt auch nicht erklären. Aber da ist halt mehr drin als tatsächlich nur einfach Zombies. Und ansonsten Barbara. Das mache ich dann im Spoiler-Bereich. Genau.
Wobei, ja, okay. Und wie du den Film findest, hast du ja quasi schon zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, du stehst dem durchaus ein bisschen wohlwollend gegenüber, ne?
Ja, ja.
Kann man so sagen.
Auf jeden Fall.
Okay, ja. Meine 3 Begriffe, Spatenstich für ein ganzes Subgenre, ist im Grunde das Gleiche, was du schon gesagt hast. Ich habe noch das Wörtchen überinterpretiert. Und da wird es dann spannend, weil du ja Rassismus, Sexismus und Militarismus hast. Ne? Und ich habe für mich zu spät gesehen. Damit meine ich nicht, dass ich nicht in den 60ern gelebt habe und das doof finde, sondern ich habe, bevor ich Night of the Living Dead gesehen habe, schon die Filme Dawn of the Dead, Day of the Dead und Voodoo, Schreckensinsel der Zombies gesehen.
Ah, okay.
Und das ist natürlich dann, das wirkt sich schon so ein bisschen auf die Seherfahrung aus, würde ich einfach behaupten.
Ja, das glaube ich. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an und springen in die Handlung des Films und quatschen ein bisschen über.
Halt. Ja? Ein Punkt noch, wo man den Film aktuell sehen kann, wäre vielleicht noch interessant. Ich habe ihn gestern Abend über Amazon Prime gesehen. So, Punkt.
Du hast ihn über Amazon Prime gesehen. Ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Gibt's ganz, ganz viele Labels, die den rausgebracht haben. Studiokanal und Mediax. Also macht im Grunde keinen großen Unterschied, glaube ich, auch was die Bildqualität angeht. Und wenn wir davon jetzt schon sprechen, wer im Raum Mannheim lebt, kann am 16.08.2025 um 21.30 Uhr Night of the Living Dead im Open-Air-Sommerkino des Cinema Quadrat auf der großen Leinwand sehen. Mit O-Ton und deutschen Untertiteln. Ist ein kleines kommunales Kino. Glaube ich, lohnt sich.
Sehr schön.
Bleiben wir hier, lokale Werbung.
So, Feuer frei.
Jawohl, starten wir mit Night of the Living Dead. Night of the Living Bed. Night of the Living Bed. Jawohl, es ist spät, man merkt es. Night of the Living Dead beginnt damit, dass zwei Geschwister namens Barbara und Johnny mit dem Auto zu einem abgelegenen Friedhof fahren, um auf den Wunsch ihrer Mutter hin ein Gesteck auf das Grab ihres Vaters zu legen. Dort angekommen, quatschen sie ein wenig über die lange Fahrt, über die Sinnlosigkeit von Grabschmuck und Johnny beginnt seine Schwester zu necken, weil diese sich auf Friedhöfen nicht so wohl fühlt. Dabei kommt es zu einem ikonischen Satz, den Thomas schon angedeutet hat und den er jetzt zum Besten geben darf.
Sie kommen, um dich zu holen, Barbara.
Richtig. They're coming to get you, Barbara. Kurz darauf wird Barbara von einem irgendwie besessen wirkenden Mann angefallen. Es kommt zu einem Kampf zwischen Johnny und dem seltsamen Fremden. Barbara flüchtet und sucht Schutz in einem abgelegenen Farmhaus, wo sie bald schon auf Ben trifft, der kurz darauf ebenfalls an dem Haus ankommt. So viel erstmal zum Einstieg. Thomas, wie hat dir die Eröffnung dieses Films gefallen?
Sehr gut.
Kannst du das näher ausführen?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Man muss ja dazu sagen, ne, das hatten wir jetzt an zwei Stellen schon, 1968, einmal das Jahr, wann er gedreht worden ist, ne, und dann natürlich das Budget, was der Film hat. Und nichtsdestotrotz, finde ich, fängt er richtig, richtig stark an, indem wir diese beiden Figuren kennenlernen, die gerade Johnny jetzt nicht unbedingt sehr sympathisch offenbar zum Anfang und Barbara eher so als, na, ich bin sehr zurückhaltend, ne, als Frau und na, ich habe jetzt ein bisschen Angst auf dem Friedhof. Und es geht ja direkt dann auch gleich rein in die Geschichte, ohne dass wir viel Exposition am Anfang haben. Ne? Wir haben diese Friedhofssituation. Ich meine, Friedhöfe sind ja insgesamt jetzt nicht die wohligsten Örtlichkeiten, die man quasi so besuchen kann.
Findest du nicht?
Und, nee. Und gleichzeitig haben wir dann ja direkt dann halt diesen wankenden Mann, der immer näher kommt. Und direkt die Situation, dass Johnny angegriffen wird. Und man ist sofort drin und Barbara muss weglaufen und wird dann verfolgt und stolpert mehrfach. Klar, das wirkt aus heutiger Perspektive eher dann so, ach Mädel, jetzt komm mal klar, ne? Aber da kommen wir ja noch zu. Und sie kommt ja dann zum Auto und stellt dann fest, oh nein, ich habe den Schlüssel ja nicht dabei. Und lässt den Wagen dann runterrollen, wird trotzdem noch weiter verfolgt und ist dann sofort in dieser Situation des Hauses. Und dann wird's ja echt cool, wenn dann Ben auftaucht, weil Ben ist so diese abgeklärte Figur, der typische Held so einer Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, ne? Der schon ein bisschen was erlebt hat, der das jetzt gesehen hat, aber nicht gleich völlig ausflippt oder in Lethargie verfällt, sondern sich denkt so, oh fuck, jetzt muss ich hier nochmal ein paar Leute von den Zombies jetzt umhauen, ne? Oder ghoulen. Und gleichzeitig, wir müssen uns hier verbarrikadieren, anfängt die Fenster zu vernageln und sowas. Und du bist sofort in dieser Situation drin, Alter, was ist denn hier gerade los? Ne? Und es gibt dieses Bedrohungspotenzial einfach und sofortige Eskalation. Genau.
Ja, das ist halt pragmatisch, ne?
Ja.
Ja, ich mag den Einstieg tatsächlich auch. Und dafür, dass er ein so geringes Budget hat, finde ich, das merkt man dem Film nicht an. Und auch diese Autofahrt am Anfang, die hat so mit so einer mysteriös verspielten Musik unterlegt. Und ich finde auch persönlich diese Unterhaltung, die Johnny mit Barbara führt, so, die finde ich nachvollziehbar. Er regt sich halt auf, dass sie jetzt 3 Stunden zu diesem Grab gefahren sind. Und die Mutter wollte das. Und dann dieses, Grabschmuck ist doch so unnütz. Ja, das Zeug schmeißen wir doch eh weg. Und dann wird's wieder verkauft. Und so. Das sind so Dinger, wo ich finde, man kann so relaten mit dem, was sie da von sich geben. Ne? Und auch dieser Typ auf dem Friedhof, man weiß ja nicht, was abgeht. Ich meine, klar, wir mittlerweile, man weiß, es ist ein Zombiefilm, aber damals stelle ich mir das schon sehr krass vor, weil man ja gar nicht wusste, was mit dem Typen los ist. Ja, und da ist schon dieses Mysterium. Und am Anfang, finde ich auch, haben sie noch schön mit so ein Spiel mit Schatten drin. Wenn Barbara an dem Haus ankommt und sich da versucht zurechtzufinden, das haben sie schön eingearbeitet, finde ich persönlich.
Ja, und das, was du ansprichst mit diesem, das hat man nicht erwartet als Zuschauerin oder Zuschauer. Das habe ich mir halt auch die Frage gestellt. Wenn du da 1900, ich weiß gar nicht, ob er direkt 68 im Kino war, ich glaube ja.
Ja, der ist 68 gestartet.
Genau, wenn du dann im Kino gewesen bist und dann diesen Film gesehen hast, aber vorher ja vom Horrorgenre vielleicht auch gar nicht so viel, ne? Also abseits von diesen Klassikern, die man so kennt. Ich glaube, das war schon was Besonderes, wenn man den im Kino gesehen hat zu der Zeit und tatsächlich irgendwie was auch verändert hat innerhalb des Horrorgenres, ne? Von dem, was er auch so an expliziten Bildern auch später so offenbart.
Wenn du jetzt schon die expliziten Bilder ansprichst, Hat dich die Härte von Night of the Living Dead damals bei deiner Erstsichtung eigentlich überrascht? Gerade vor dem Hintergrund, wann er entstanden ist?
Ja, hat sie, definitiv. Und hat sie gestern Abend auch wieder, muss ich gestehen. Also ja, natürlich sind wir heute ganz andere Sachen gewohnt, ne? Und wir haben ja dieses Spiel mit Blut und Gedärm ja im Horror- und Zombie-Genre sowieso ja vielfach schon erlebt. Und dennoch, ne, sitzt du davor und denkst dir so, boah, ja, die knabbern jetzt gerade genüsslich ihr Schinken mit Schokosoße. Und der eine rennt da mit dem Gedärm dann rum und in der nächsten Aufnahme, relativ früh am Anfang in dem Haus, stellen sie ja auch fest, dass da eine Leiche liegt oben. Und da gibt's auch einen kleinen Shot direkt auf den halb zerfressenden Kopf. Das gab's schon, glaube ich, dass es das an anderen Stellen schon vorher in anderen Filmen immer mal wieder gab, aber so explizit und so konzentriert tatsächlich, ich glaube, das war einfach was Neues. So.
Mhm. Ja, du sagst es schon, es gab natürlich Filme, die früher rauskamen, die älter sind, die auch deutlich expliziter sind. Da fällt einem sowas vielleicht ein wie Blood Feast, der kam 63 raus von Herschel Gordon Lewis oder auch von ihm 2000 Maniacs. The Flesh Eaters, den ich schon erwähnt habe, der ist auch, also der quasi mitverantwortlich ist dafür, dass ganz viel Geld verloren ging, wegen dem Copyright-Hinweis, der ist auch recht explizit, ne? Also es gab diese Filme schon, aber es war halt einfach nicht, ich sag mal, üblich, ne? Die meisten Filme haben keine expliziten Szenen gezeigt. Das waren Randerscheinungen, die gab es, aber die haben natürlich, ich sag mal, die Horrorfreaks, die gab's ja damals auch schon.
Richtig.
Die haben die gekannt. Aber ansonsten war das mit Sicherheit ein Schock. Und gerade die Szene, die du ansprichst, diese Leiche sieht super cool aus an dieser, die an der Treppe liegen, ne? Die hat so abgefressenes Gesicht, so der ganze Augenbereich ist freigelegt und die Oberlippe ist weggefressen. Da guckt der Glaskörper vom Auge raus und die Zähne liegen frei, ne? Also das ist schon eine geile Szene, ne? Und da haben wir ja auch schon, wir haben auch blutige Einschüsse oder werden Finger abgetrennt, ne? Also ja. Der Film und später kommt natürlich auch noch mehr. Klar. Von daher, ja, war durchaus hartes Ding damals. Sollen wir auch gleich schon ein bisschen auf das Verhalten von den Zombies eingehen, dazu was sagen? Weil es ja doch vielleicht ein bisschen sich noch von dem unterscheidet, was wir später von dem Zombie dann doch so gewohnt sind. Da sind so ein paar Eigenarten dabei.
Genau, ich habe den ja jetzt ja lange nicht gesehen gehabt, also über 10 Jahre, glaube ich, und hatte ihn ja jetzt gestern dann wieder geguckt. Und da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, wir hatten ja vorhin das Thema, oder in der Episode vorhin das Thema, mit den intelligenten Zombies. Und hier sind die Zombies ja tatsächlich, du hörst sie später auch stöhnen und sowas, also so wie wir heute klassische Zombies auch kennen würden oder interpretieren würden. Und aber die sind noch relativ human, sag ich mal, ne? Weil nimmt einen Stein in die Hand und will das oder macht das Autofenster kaputt. Er versucht die Autotüren zu öffnen beispielsweise.
Ja.
Ne? Schrecken vor Feuer zurück, das haben wir später dann an verschiedenen Stellen so. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt komplett hirnlos wären beispielsweise, sondern sie agieren an verschiedenen Stellen immer noch, wie man so erwarten würde.
Ja, genau, das hatte ich mir auch gedacht, ne? Da wird ein Zombie ins Gesicht geschlagen und er greift sich mit beiden Händen ins Gesicht, wo er gerade getroffen wurde. Das ist so ein Bild, was wir später einfach nicht mehr haben. Du schlägst einen Zombie ins Gesicht und das interessiert den überhaupt nicht.
Beißt
oder
diese Angst noch in die
vor
Hand.
Feuer. Ja, beißt den höchstens noch in die Hand, genau. Ja. Ja. Und dieses, du sagst es schon, dieses Werkzeuge nutzen, ne? Den Stein nutzen, um eine Scheibe einzuschlagen. Oder wir haben auch einen Zombie, der irgendwann eine Maurerkelle nimmt als Stichwerkzeug und eine Person einfach nicht tot beißt, sondern tot sticht.
Mhm.
Ist auch super ungewöhnlich, sag ich jetzt einfach mal. Klar, bei Romero, wer die Filme von ihm kennt, der weiß, ganz so ungewöhnlich ist es für ihn nicht, aber für diese ganzen anderen Filme, die da kamen aus Amerika, aus Spanien, aus Italien, da war es ja dann doch meistens ein bisschen anders. Ne?
Ja.
Und ich glaube, jetzt sollten wir auch die Spoilerwarnung langsam setzen.
Ja.
Oder?
Ja, ja.
Was meinst du?
Ja, würde ich auch sagen.
Okay, dann ihr seid gewarnt, ihr wisst, wo ihr den Film sehen könnt, ihr wisst, dass wir ihn durchaus empfehlen würden und dann machen wir jetzt weiter.
Darf ich direkt?
Du darfst direkt.
ich habe ja vorhin gesagt, bei meinen drei Punkten, bei den drei Begrifflichkeiten, Barbara. Und das war jetzt echt nochmal bei der Neusichtung nochmal sehr faszinierend, weil da fährt auch dieses Thema Sexismus mit rein. Weil die ist ja wirklich dann so dargestellt, als wenn sie dann hysterisch wäre und dann später ist sie total lethargisch, ne? Eigentlich will sie ja ihren Bruder suchen und Ben lässt sie aber nicht. Und dann gibt's eine Szene, wo er einfach voll als in die Fresse zimmert.
Mhm.
So von wegen, jetzt ist mal Schluss. Und geil war auch, er darf seine Geschichte vollends erzählen, was er erlebt hat mit dieser Tankstellengeschichte und dass die alle tot sind und so. Und dann fängt sie an zu erzählen mit ihrer Geschichte. Und dann, was sagt er? Jetzt halt doch mal der Maul so ungefähr.
Ja, das ist mir dieses Mal auch aufgefallen. Vor allem, weil ich ihn, warum auch immer, so als einen strahlenden Helden im Kopf abgespeichert hatte. Und das ist er ja dann doch nicht so wirklich, ne?
Richtig.
Der hat schon so seine, ich nenne es mal Flecken auf der Weste.
Genau.
Weißt du, ich hatte den als jemand in Erinnerung, der diplomatisch ist, der besonders sozial und human und empathisch ist und eben so richtig krass am Wohl jedes Einzelnen gelegen ist. Und ja, gut, ich meine, meine letzte Sichtung ist bestimmt auch schon wieder so, boah, keine Ahnung, 8, 9 Jahre her. Da kann man schon was durcheinander bringen, aber ich war jetzt doch schon sehr überrascht, wie pragmatisch und kühl der teilweise auftritt, ne?
Ja.
Aber gut, es geht ja dann damit weiter, dass weitere Figuren dazustoßen und es direkt zu Konflikten kommt. Denn im Keller haben sich die ganze Zeit Personen versteckt, die jetzt auf einmal rauskommen, nämlich Harry Cooper samt Frau Helen und Judy und Tom. Und dann gibt's noch ein verletztes Kind der Coopers. Und zwischen Harry und Ben kommt's direkt zu Reibereien, weil Ben verständlicherweise wenig begeistert darüber ist, dass ihm und Barbara niemand zur Hilfe kam. Und außerdem kommt es noch zu Meinungsverschiedenheiten darüber, was denn der sicherste Ort sei, der Keller oder das Erdgeschoss. Konntest du diesen Konflikt verstehen und wie ging's dir allgemein, ich sag mal im Mittelteil?
Ich kann das sowohl nachvollziehen, als auch, dass ich sagen würde, Night of the Living Dead, also ich weiß, du magst nicht so gerne Zombiefilme, wenn die so abgeschnitten in an so einem Haus stattfinden beispielsweise. Aber was der Film und Romero ja wirklich, wirklich gut machen, ist, dass du die Figuren, die ja vorgestellt werden, bis auf Judy, Judy ist eher da und macht Probleme oder führt tatsächlich dazu, dass es ein Problem gibt, hast du an allen Figuren relativ schnell so Fleisch, ne? Also, dass du weißt, was sind ihre Beweggründe, wie sind sie tatsächlich aufgestellt. Gerade bei Harry Cooper hast du sehr, sehr schnell, und das wird ja auch mehrfach kommentiert von seiner Frau, ne, die ja eher Probleme haben in ihrer Ehe, dass Harry ja so ein totaler Egomane ist, der immer eine große Klappe beispielsweise hat, aber nichts macht. Und Ben ist eher so der Praktiker, der aber gerne übers Ziel hinausschießt beispielsweise, ne? Gut, von Barbara wissen wir, das ist so, die Zurückhaltende, die immer Ja und Amen sagt und dann jetzt völlig in Lethargie verfällt. Und Tom ist so der Unsichere, der sich dann eher an den Nächsten hält und tatsächlich da versucht dann auch mitzumachen beispielsweise. Also du hast wirklich sehr, sehr schnell ein Gefühl für diese Figuren und dementsprechend, wenn sie dann tatsächlich dann später abnippeln, ist es nicht so von wegen so, ja, ist jetzt weg, ne, sondern, ah ja, krass, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, ne.
Ja, würde ich dir auch zustimmen, aber ich muss auch ganz klar sagen, ich fand diesen Mittelteil, den fand ich etwas ereignislos.
Ja, ne? Da gebe ich dir recht.
Weil
ja.
Wir lernen die Figuren gut kennen. Ich finde auch das Schauspiel, habe ich ja, glaube ich, anfangs schon gesagt, ich finde das Schauspiel glaubhaft. Mhm. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt sagen könnte, so, ja, irgendwie nehme ich es den Figuren nicht ab. Ich glaube das schon. Also auch gerade Barbara, ich weiß, manche finden diese Figur irgendwie nervig mit ihrem Verhalten. Aber ich finde es persönlich, so stelle ich es mir vor, wenn jemand traumatisiert ist. Mhm. Aber es passiert halt einfach nicht so viel, ne? Die gucken fern, die hören Radio, sammeln ein bisschen Informationen. Aber ich finde für mich, die Bedrohung ist nicht mehr ganz so präsent von den Zombies. Mhm. Da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie es ein bisschen, na, weil sie vielleicht draußen ganz laut stöhnen oder weil sie immer an die Türen oder an die Fenster klopfen oder so, dass ich irgendwie noch mitbekomme, dass da eine Bedrohung ist, weil die eigentlich relativ eine Zeit lang ganz gechillt da drin sich aufhalten.
Genau, ich glaube, da geht's vielfach darum, ja, um so Exposition und Figurentiefe, ne? Aber ich gebe dir vollkommen recht, so richtig actionreich und was passieren tut natürlich in diesem Mittelteil nicht, sondern es wird vielfach erklärt, okay, wir finden ein Radio, was wird im Radio gesagt, ne? Dann später hast du den Fernseher, dann gibt's ja die verschiedenen Fernsehvorstellungen von wegen, da gibt's wieder neue Informationen, es ist jetzt mehr an der Ostküste, völlig bescheuert, ich glaube auch damals schon, ist ja diese eine Sequenz im Fernsehen, wo dann nach Washington gesäppt wird und so zwei Wissenschaftler mit diesem einen General, soll es glaube ich darstellen, von so Reportern begleitet werden zu ihrem Auto. Das ist völlig Banane. Also ganz Washington, alles ist easy, alles passiert nichts, kein Stress auf den Straßen oder so. Und du denkst so, hä? Okay, gut, alles klar.
Ja, ich sag mal, ich würde das dem Film vielleicht so insofern geben, weil es ja nicht gesagt wird, dass, oder wird es gesagt? Ich glaube, es wird nicht gesagt, dass im ganzen Land diese in Anführungszeichen Epidemie ausbricht, oder? Sondern nur in einem bestimmten Teil.
Ja, so nach und nach oder so, dass es sich ausbreitet, ja, genau.
Also von daher würde ich da sogar noch sagen, das kann man so stehen lassen, weißt du? Also wenn jetzt in Berlin Zombie-Epidemie ausbricht, dann bin ich hier, wo ich wohne, immer noch relativ gechillt und traue mich noch auf die Straße, so. Weißt du? Also würde ich dem Film gar nicht mal ankreiden wollen.
Ja, es wirkt auf jeden Fall für mich zumindest ein bisschen komisch, diese kleine, und es hätte ihn nicht gebraucht.
Ja, ich kann es einerseits nachvollziehen, weil es für mich so ein bisschen den Realismus aufrechterhält, ne, was wir brauchen Informationen und, ne, aber gleichzeitig halt, es ist sehr gestreckt, ne, nimmt ein bisschen das Tempo raus, wo ich überrascht war, weil ich hatte den jetzt doch schon ein bisschen temporeicher in meiner Erinnerung.
Ja. Ja. Aber dafür wird's ja am Ende dann nachher actionreicher.
Da hast du natürlich recht. Aber bevor wir an den Punkt mit der Action kommen, würde ich dir gerne erst noch eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, ist Cooper einfach nur ein feiger Arsch oder war er hinten raus, so unsympathisch er auch rüberkommen mag, nicht vielleicht doch der cleverste?
Er ist so eine Mischung. Also ich habe ja schon gesagt gehabt, er ist so ein Egomane, ne, der gerne gesehen wird, aber tatsächlich wenig dafür machen möchte. Das, wie gesagt, das kommentiert ja seine Frau Helen ja auch die ganze Zeit. Auf der anderen Seite will er halt ja irgendwie seine Familie beschützen und den letzten Akt, den er ja macht, ist ja zu seiner Tochter zu gehen dann. Also das würde ich ihm schon zugute halten, dass er, glaube ich, einfach mit der Situation überfordert ist und tatsächlich dann eher für ihn dieser Keller das Nonplusultra ist, weil dicke Mauern, stabile Tür, da bin ich dann sicher. Ich für meinen Teil würde in der Zombie-Apokalypse niemals in den Keller gehen. Ich bin doch nicht bescheuert, ey. Dann stehen da 100 Zombies vor der Tür, du kommst da nie wieder raus. Wenn du im ersten Stock bist beispielsweise, kannst du immer noch gucken, ob du auf dem Fenster irgendwie was auf die Zombies rausschmeißen und dann entkommen kannst und die Treppe verbarrikadierst, aber nicht in den Keller. Es tut mir leid. So.
Ich bin jetzt sehr beleidigt, weil das wäre mal eine zweite Frage an dich gewesen. Ich wollte dich nämlich fragen, was du tun würdest, wenn du in diesem Haus wärst. Ob du dich im Keller verschanzt, ob du in diesem unteren Bereich bleibst oder ob du etwas anderes machst. Und jetzt nimmst du mir das einfach vorweg. Vielen Dank dafür.
Ja, ich habe ja den Roman Wer früher stirbt, ist länger tot gelesen, ne? World War Z. Und da wird das unter anderem thematisiert, dass man auch so diese Treppen quasi kaputt machen, abreißen kann. Dann bist du oben komplett sicher.
Ja, das ist nämlich auch genau mein Punkt. Ich habe mir auch überlegt, was würde ich machen, wenn ich da wäre? Und bei mir war es auch, wenn die Zombies so sind, wie sie hier sind.
Ja.
Ne? Also bei den schnellen Zombies, die auch klettern können, wäre es was anderes. Aber bei denen, wie wir sie hier erleben, wäre auch mein Ding gewesen, ich gehe in den ersten Stock.
Ja.
Das Treppenhaus wird mit Möbeln oder sonst was zugeschmissen, damit die Zombies überhaupt nicht hochkommen können, weil da eine riesige, 3 Meter lange Front aus Möbelstücken ist. Und selbst wenn einer hochkommt, kann ich dem von oben die ganze Zeit auf den Kopf hauen.
Überlebenschancen 100%. So.
Ah, dann sind wir uns aber einig. Sehr gut. Okay, dann machen wir doch mal weiter.
Ja.
Und zwar so ab der, du hast es schon richtig gesagt, es kommt wieder Action auf und zwar so ab der 65. Minute, weil da entschließt man sich dazu, das Farmhaus verlassen zu wollen. Dafür braucht man allerdings erst Benzin. Und ja, bei der Organisation von diesem Benzin, da geht einiges schief und
und dann kommt Judy.
Dann kommt Judy.
Ich sage immer, ich habe gestern gesagt, beim Filmgucken, gutes Personal ist schwer zu finden.
Das sagst du auch immer zu uns beim Movie Break, also.
Ja, definitiv. Genau, also das erste ist, Judy sollte eigentlich im Haus bleiben und kommt ihr dann rausgelaufen. Klassischerweise, oh mein Gott, ne, ich muss ihn beschützen und oh, Tom, bleib hier und sowas alles. Sie schafft es ja dann noch ins Auto, aber gleichzeitig ist dann Tom, glaube ich, dann völlig abgelenkt und überfordert und schafft es dann an der Zapfsäule, bevor er am Auto ist, schon zu drücken und das ganze Auto mit Benzin voll zu kippen, was dann sofort zu einem Brand führt. Ja, und dann fährt er noch los mit dem brennenden Auto und dann hängt Judy noch fest und dann gibt's Barbecue mit den beiden.
Ich fand's ja übrigens auch ziemlich gewagt, dass Ben noch auf dieses Schloss von dieser Zapfsäule schießt.
Ja.
Ne? Also ich weiß ja nicht, aber nicht so eine gute Idee.
Ja. Genau, aber Ben schafft es ja dann zurück und hält die Zombies irgendwie mit Feuer auf Abstand, ne? Und dann gibt's ja die Szene dann tatsächlich mit Harry Cooper, weil Harry lässt dann die Tür, macht er dann zu und hilft dann Ben im ersten Moment nicht, erst im zweiten. Und dann eskaliert es ja, weil Ben dann erstmal Harry 4-mal, glaube ich, umboxt.
Yep, da war er nicht mehr so gut drauf. Irgendwo auch verständlich.
Aber warst du dann überrascht bei der Erstsichtung, falls du dich daran erinnerst, oder jetzt beim Rewatch, dass Karen Cooper, das Mädchen, dass die ja dann irgendwie wach wird unten als Zombie und alle auffrisst?
Du meinst so damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, oder was?
Ja.
Nee, nicht wirklich. Ich habe ja, bevor ich Night of the Living Dead das erste Mal gesehen habe, habe ich ja schon diverse Zombie-Filme gesehen und auch Videospiele zum Thema Zombies gespielt. Von daher, nee, das war nicht überraschend. Was mich allerdings überrascht hat, war, dass das zombifizierte Kind die Mutter nicht tot gebissen, sondern mit dieser Maurerkelle, die ich schon erwähnt hatte, totgestochen hat. Ne, weil das ja eben etwas ist, was wir mittlerweile nicht, oder mit den Zombies, so wie wir sie kennen, einfach nicht verbinden. Ne? Sondern wir gehen eher davon aus, da wird gebissen oder gekratzt oder aufgerissen, ne? Und eben nicht mit Werkzeugen gearbeitet. Ne? Oder in dem Fall, ja, schon Stichwerkzeuge so. Ne? Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das damals natürlich eine große Überraschung war, ne? Wenn für das Publikum in den 60ern, ne, die da nicht mit unbedingt gerechnet haben, dass das Kind da seine Familie umbringt. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, gewisse Härte da drin so. Und vor dem Hintergrund, ich meine, mein erster Gedanke war damals so, warum kommt die Mutter eigentlich wieder als Zombie zurück? Weil sie wurde ja nicht gebissen. Jetzt hast du natürlich ganz richtig gesagt, ne? Es könnte ja eine Strahlung sein, es muss ja jetzt nicht, ne? Es könnte ja durchaus sein, dass Tote wiederkommen, aber dann frage ich mich, was ist denn mit der Leiche auf der Treppe? Warum kommt die Leiche nicht wieder? Ich meine, klar, man kann jetzt sagen...
Weil da das Gehirn zerstört
ist. Ist das Gehirn zerstört? Hat man das gesehen? Weil ich habe das nur so wahrgenommen, dass das halt das Gesicht abgefressen ist.
Ja, ich glaube, das soll aber darstellen, dass quasi der ganze Kopf beschädigt ist und das Gehirn beschädigt ist und deswegen ist die Person jetzt nicht wieder auferstanden. Aber genau, es wird ja vielfach im Film, ne, wir haben 50er Jahre gehabt und jetzt noch die 60er, mit dieser Angst aus dem Weltall. Und gleichzeitig gibt es ja diese Sonde, die irgendwie zurückgekommen ist mit dieser neuartigen Strahlung.
Genau, die Venussonde.
Die Venussonde, ne, die dazu führt offenbar tatsächlich, dass die Toten wieder auferstehen. Genau.
Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, langsam mal zu dem Finale des Films vorstoßen. Das bitterböse Finale. Magst du es kurz in aller Kürze darlegen?
Ich versuch's mal. Also wir haben jetzt quasi alle sind draufgegangen, bis auf Ben, der sich jetzt im Keller verschanzt hat mit seinem Gewehr. Und dann Zombie Harry und Zombie Helen, die ja beide wieder zurückkehren, dann tatsächlich final jetzt auch erschießt. Und dann sitzt er in seinem dunklen Keller und wartet natürlich auf Hoffnung. Und wir haben vorher ja im Fernsehen, hätte ich was gesagt, im Radio nicht, im Fernsehen, schon diese Possies, nenne ich es mal, mit den bewaffneten Freischärlern, würde ich jetzt immer so sagen, die alle weiß sind und bewaffnet sind, die jetzt durch das Land ziehen und so nach und nach dann alle Zombies wegballern. Für die ist es, glaube ich, Halleluja, das größte Fest auf Erden, weil die endlich ihre Waffen rausholen können und wie freiwillig quasi sie ihren Nachbarn abballern. Und die kommen natürlich auch zu dem Haus und da gibt's dann wirklich die Einstellung, ne, es ist wieder Zivilisation da, du siehst wieder ein Auto fahren, es kommt ein Hubschrauber, das Nachrichtenteam ist da, du hast diesen Sheriff, der diese Gruppe anführt und die Waffen verteilt hat oder dann auch sagt, ihr geht jetzt da runter, da vorne ist ein Haus, das weiß ich, geht doch mal da checken. Und Ben hört ja das mit den Schüssen und dann passiert was, wo ich bei Erstsichtung damals wirklich überrascht war. Und ich habe ja dann nochmal ein bisschen recherchiert und auch wirklich ein paar Sachen auch dazu gesehen gehabt. Und dann wären wir bei dem Thema Rassismus und dann kannst du gleich was dazu sagen mit überinterpretiert, weil dann ja Ben rauskommt mit seiner Waffe und was er nicht macht, und ich hätte das gemacht, glaube ich, in der Situation, gerufen und gesagt, hey, hier bin ich und wer seid ihr und helft mir doch bitte. Und er meldet sich einfach gar nicht und stellt sich ans Fenster. Und die draußen vorbeikommen, denken sich so, oh, da ist ja noch einer. Schließ mal direkt zwischen die Augen. Und zack, ist Ben tot. Und Ben ist halt farbig so und wird erschossen von seiner weißen Posse. Genau.
Ja. Ja. So wie du sagst, es ist ein krasser Moment gewesen, ja. Ne? Weil damit rechnet man nicht. Da denkt man, jetzt hat Ben es geschafft, diese Höllennacht zu überleben, nur um dann doch das Zeitliche zu segnen. Ne? Also wir haben da einerseits ein düsteres Ende, weil unsere Hauptfigur stirbt auf eine ganz bescheuerte Weise. Also bescheuert im Sinne, es ist effektiv,
richtig,
genau, aber halt so unnötig sein Tod einfach. Ne? Und gleichzeitig haben wir aber auch ein Happy End insofern, weil es ja danach aussieht, als werde die Menschheit es schaffen, diese Zombie-Epidemie eindämmen zu können.
Bis dann Dawn of the Dead kommt.
Bis dann Dawn of the Dead kommt und wir wissen, dass es alles doch nichts gebracht hat. Ja. Und ich habe am Anfang ja bei meinen drei Begriffen das Wort überinterpretiert reingenommen, ne? Weil wir haben immer diese, oder wir haben nicht immer, aber es gibt häufig diese Stimmen, die sagen, dass das alles eine sehr bewusste Entscheidung von Romero war, diese Sozialkritik mit reinzubringen und das mit dem Farbigen, der am Ende erschossen wird. Da muss man aber ganz klar sagen, in dem Skript, das ursprünglich geschrieben wurde, war keine Hautfarbe spezifiziert, sondern es war einfach nur ein Trucker, die Hauptfigur. Ne? Und auch das Ende war schon so gesetzt. Die Entscheidung, einen dunkelhäutigen Schauspieler zu nehmen, also Dwayne Jones heißt er ja, war einfach aufgrund dessen, dass der die beste Leistung gezeigt hat. Also man kann diese Zuschreibung durchaus machen, aber es war nicht die ursprüngliche Intention dahinter.
Hier gebe ich dir recht, weil, ne, wie du schon sagst, im Drehbuch war es so nicht vorgesehen von der Hautfarbe her. Man kann es, glaube ich, so sehen, ob es dann tatsächlich so gedacht war oder nicht. Aber was ich auf jeden Fall mit reinnehmen würde, ist dieser Militarismus, ne? Mhm. Dass dann so Freischärler umherlaufen und einfach alles abballern können, was sie finden. Das kann man ja durchaus kritisieren.
Ja, das haben wir auch bei Dawn of the Dead nochmal mit drin, gebe ich dir auch
richtig recht.
Also ich will dem ja nicht alles absprechen, ne?
Genau. Und das Thema natürlich Sexismus, aber da frage ich mich auch eher, ist das aus unserer heutigen Perspektive so oder ist es damals schon so reingeschrieben worden her vom Drehbuch, dass man das so verstehen kann? Ne? Dass er ihr voll in die Fresse haut, ne? Und sagt so, jetzt halt doch mal die Klappe und erzähl jetzt hier nicht deine Story, ich habe jetzt gerade was gesagt, ne? Und jetzt bist du mal still und du machst, was ich sage. So, ne? Das ist, ja.
Da tendiere ich tatsächlich dazu zu sagen, das war damals eher die Zeit. Ich meine, wir haben es bei Watchers Geist ja auch schon gehabt, wo wir das Frauenbild kritisiert haben und den Umgang mit Frauen. Ich glaube, das war so ein Ding, das in der damaligen Zeit einfach öfter vorgeherrscht hat, leider.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ein geniales Ende für diesen Film, der wirklich eine Abwärtsspirale am Ende präsentiert und wirklich auch viel nochmal an Gewalt auch zelebriert. Ne? Wir haben ja sogar bei Barbara findet ja nochmal ihren Johnny und Johnny ist aber mittlerweile auch ein Zombie und zieht sie dann ja raus und sowas alles. Ne? Also und das geht so schnell am Ende. Vorher hast du so ein Gefühl von Sicherheit und wir sind doch hier alle zusammen und wenn wir zusammen sind, dann stehen wir auch und dann schaffen wir das. Und am Ende sind alle tot und das ist so ein Schema, was sich ja durch dieses Genre seitdem her ja immer wieder durchzieht, ne? Egal an welchen Stellen. Mhm. Du hast immer diese Gruppe, die dann in der Katastrophe zusammenkommt, versucht zusammenzuhalten. Train to Busan zum Beispiel, ja, in den letzten Jahren als großes Beispiel. Und dann passieren Dinge relativ schnell und das menschelt immer relativ schnell und dann bricht alles zusammen und diese ganze Gruppe geht auf.
Mhm. Ja, genau. Ja, gebe ich dir recht. Allgemein, gerade die, ich sag mal, letzten 20 Minuten oder so sehr düster, diese Fressszene, wo wir sehen, wie die Zombies sich an den Leichen von Judy und Ben, nee, nicht, wie heißt er, an Judy und
Tom,
genau, danke, laben, ne? Klar, heutzutage, man sieht, dass das nicht unbedingt alles menschliche Körperteile darstellt, ja, aber trotzdem, ne? Wir haben Zombies, die Gedärmschlingen in ihren Händen halten und reinbeißen und solche Geschichten. Mhm. Also sehr, sehr düster das Ganze. Und auch der Film endet ja quasi mit Aufnahmen von diesem Scheiterhaufen, wo die Leichen drauf verbrannt werden. Ne?
Und nochmal was am Ende zu sagen zu dieser Ikonie des Films, hätte ich was gesagt. Also zu dieser, ne, dass er wirklich ikonisch ist für dieses Genre. Mhm. Ist ja tatsächlich, du hast diese Zombies, die stöhnen, ne, du hast diese Bedrohungslage, dass sie in Massen auftauchen. Du hast das kleine Mädchen, was gebissen wird und sich verwandelt. Du hast diesen Kannibalismus-Aspekt, ne. Du hast ja wirklich ganz, ganz viele Elemente, die dieses Genre so so definiert haben.
Ja.
Und das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Egal, ob man jetzt sagt, das ist jetzt wirklich Gesellschaftskritik an vielen Stellen. Aber Romero hat ja wirklich was mit seinem wenig Geld, was er für den Film hatte, war ja wirklich wegweisend für dieses ganze Genre. Und das finde ich immer noch eine herausragende Leistung. Das ist wirklich krass.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Haben wir noch etwas, was wir über den Film sagen wollen?
Nee.
Okay, dann ich habe nichts mehr, du hast nichts mehr. Dann würde ich einfach mal Schluss machen.
Okay.
Und danke fürs Zuhören sagen. Und einen ganz kleinen Hinweis gebe ich noch, bevor ich an dich abgebe. Das nächste Mal besprechen wir einen Zombie-Film, der eigentlich gar kein Zombie-Film ist. Ihr könnt euch jetzt überlegen, was das denn wohl sein könnte. Thomas, dir gebühren die letzten Worte.
Genau, dann sage ich, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu Die Nacht der lebenden Toten haltet. Dann verbreitet die Kunde natürlich, ne? Also liked uns, teilt uns und empfehlt uns natürlich. Und ansonsten sage ich tschüss und lasst euch nicht auffressen.
Und wir sind raus. Boah, war doch ganz gut, oder?
Ja, das war tatsächlich ganz gut.
Ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sowas von Hunger. Sollen wir noch was essen gehen?
Oh ja, lass uns auf jeden Fall was essen gehen.
Hä? Was ist denn jetzt das? Erwartest du noch jemanden? Ey, ach du Scheiße, Mann. Ey, dreh dich um.
Hä? Was meinst du?
Oh nein. Ey, geh runter von ihm, du Bastard.